Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier in der Weinwirtschaft. Herzlich willkommen für alle Weinfreunde, für alle weinaffine Menschen und diejenigen, die besonders den deutschen Wein besonders ins Herz geschlossen haben, lieben und schätzen. Wir sind heute mal an der Saar unterwegs. Ich muss ja sagen, ich habe für mich so die Saar entdeckt. Ich war so ein bisschen auf Tour, so eine Woche lang war ich in Saarburg und habe da mal so einige Weingüter abgeklappert und muss sagen, das ist schon sehr, sehr schön da. Und die Weine, die sind so super. Ich meine, früher, also so ganz früher, war ja der Saarwein so, das waren die teuersten Weine überhaupt. Da war Burgund ganz weit hinten. Ja, da war hier die Saar ganz groß und man musste ganz viel Goldmark oder sonst was dafür bezahlen, um überhaupt an so eine Flasche zu kommen. So, und einer, der sehr rührig ist und einer, der ganz tolle Weine macht, ist der Florian Lauer in Eil. Hallo Florian.
Ja, hallo.
Das Weingut heißt ja eigentlich Peter Lauer, ne? Ist das Weingut deines Vaters?
Ja, also das Großvaters eigentlich, ne? Der war schon, also das ist jetzt der Peter Lauer, der Dritte, der geboren wurde. Das ist mein Bruder. Und ich bin der Florian, ja. Irgendwas ist schiefgelaufen.
Okay, da muss ich erstmal husten hier. Da ist irgendwas schiefgelaufen, das sagst du jetzt. Aber du führst jetzt dieses Weingut seit wann?
Seit 2006.
So, und du bist ja einer, der auch richtig Gas gibt, ne? Also das kann man schon sagen. Ich habe dich ja bei einer Verkostung kennengelernt, wo du ja also unfassbar viele Steillagenweine hast, wo du zu jedem Wein auch was erzählen kannst. Ich glaube, so die berühmteste Lage ist ja bei euch so die Eiler Kupp. Ist das richtig?
Genau, das ist die größte Lage, ist auch die bekannteste weithin. Und es ist auch die historisch natürlich die bedeutendste, die in den ganzen alten, sagen wir mal, Weinkarten, die eben gerade zitiert wurden, aus den 1850er Jahren und so weiter, 1880er Jahren, da immer wieder erwähnt wird, ne? Das ist eben die Eiler Kupp.
Ja, und was ist an der Eiler Kupp so besonders? Ich bin da mit dem Flugzeug mal drüber geflogen, mit so einem kleinen Leichtflugzeug. Und hab mir das angeschaut und dachte, ja, okay, das ist die Eiler Kupp. Aber was hat die für eine Historie?
Die Eiler Kupp ist im Grunde genommen ja ein, also ganz uralt, gehen wir mal ganz weit zurück, ein Umlaufberg der Saar. Die Saar ist mal drumherum geflossen, irgendwann dann eben nicht mehr. Da ist so ein Mäander abgeschnürt worden und jetzt fließt sie sozusagen vorbei. Ne? Und die Eiler Kupp hat eine, ja, sieht fast so ein bisschen künstlich aus, würde ich sagen, so eine artifizielle Form, aber irgendwie so erinnert so ein bisschen an eine Abraumhalde im Ruhrgebiet, würde ich mal ganz böse sagen, oder im Saarland hier. Das sieht so wie so ein Schüttkegel sieht das eigentlich aus. Und da ist aber auch das Geheimnis, diese Form, diese runde Form, die im Grunde genommen der Sonne in jedem Tagesgang optimale Flanke bietet. Also die hat eine ostexponierte Seite, die also die Morgensonne einfängt, Süd und Südwest, also auch noch die Abendsonne dreht, also einmal komplett sozusagen 270 Grad. Und das ist eigentlich schon eine tolle Geschichte, weil man auch da dann verschiedene Weinstile innerhalb dieses Berges, dieses sehr guten Berges ernten kann.
Der Saarwein, was macht den so besonders?
Ja, also sagen wir mal so, wir sind ja mit der Saar über, ich würde mal jetzt sagen, ja, mindestens mal 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre in so einem suboptimalen Bereich gewesen. Also sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg war in den 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren. Das habe ich noch in ganz dunkle Erinnerungen als kleines Kind mitbekommen, wenn man dann durch so ein Refraktometer, das ist also dieses Ding zum Messen des Mottgewichtes, wenn man da also durchgeguckt hat als kleiner Bub, und dann hieß es dann, oh, guck mal hier, 80 Grad Öxle, das war unglaublich, ne? Und das sind heute natürlich Standardwerte. Also wir reden von einer Zeit, in der eigentlich der Riesling nur jedes dritte Jahr reif wurde. Ne? Es gab die, also hier an der Saar, ne? Es gab die Regel, drei, sagen wir mal, 10 Jahrgänge, drei Top-Jahrgänge, drei mittlere und drei einfache oder schlechtere Jahrgänge. Und so war das hier auch an der Saar. Ne, da sind in den 50er, 60er Jahren sind auch viele, sagen wir mal, ja, Rebsorten gepflanzt worden, zweifelhaften Rufes, ja, also Bacchus, Ortega, Optima etc., weil das einfach, ja, man wollte eine Spätlese haben, man hat ja dabei hier mit dem Riesling nicht hinbekommen, und heute ist die Saar natürlich in einer super Konstellation. Wir sind die Profiteure des Klimawandels, ne? So schade das natürlich ist, weil unser Planet sich erwärmt, aber deswegen da sind wir heute in der Lage, tolle Weine in jeglicher Geschmacksrichtung zu erzeugen, also von knochentrocken eben bis edelsüß, ähnlich wie das vor 30 Jahren im Rheingau oder an der Rheinfront der Fall war. Da sind wir heute, wo die eigentlich vor 30 Jahren waren.
Aber du hast jetzt gesagt, in deinem Weingut 100% Riesling. War das schon immer so? Haben das deine Großeltern auch schon so gemacht und die Verwandtschaft? Oder hast du jetzt gesagt, keine Experimente mehr, wir machen nur Riesling?
Das ist tatsächlich so eine Entscheidung gewesen meines Vaters. Da ist eben in den 80er Jahren ist Ende gewesen mit diesen, sagen wir mal, relativ früh reifenden Neuzüchtungen. Da hat man gesagt, raus damit. Und dann ist das Weingut mal eben so geschrumpft von, ich weiß nicht, 15 Hektar auf 5. Und das war aber ein gesundes Schrumpfen, weil damit hat man also der Qualität, hat sich für die Qualität entschieden, für die Qualität ausgesprochen. Und vor dem Hintergrund sind wir da eben diesen Weg weitergegangen. Heute haben wir wieder ungefähr 12, 13 Hektar eben voll bestockt mit 100% Riesling. Wir sind eben Spezialisten für diese Rebsorte. Und wenn irgendjemand auf der Welt sagt, Riesling, das ist eine tolle Traube für mich und diese Weine mag ich, dann soll er bei uns fündig werden. Das ist also so ein bisschen die Philosophie und auch der Anspruch, den wir an uns haben, dass die Saar ein tolles Terroir und eine tolle mikroklimatische Situation für den Schiefer, für den Riesling darstellt, aufgrund des Schieferbodens und so, das ist mal, sag mal, allgemein bekannt. Aber wir sagen auch jetzt im Weingut Peter Lauer, da soll man tatsächlich auch schmecken, wie diese Landschaft und diese verschiedenen Expositionen, Hangneigungen und so weiter, wie die natürlich diese Traube verändern und dementsprechend dann auch zu unterschiedlichen Weinstilen führen.
Wie viel Hektar habt ihr?
So 12, 13.
Gut, ist ja schon viel bei euch. Kann man schon
ist
sagen.
In der Steillage ist halt so, sage ich mal, doch die Grenze dessen, was man machen will als, sagen wir mal, Familienbetrieb. Dann ist alles danach wiederum schwierig. Ne? Dann brauchen wir wieder ein komplett neues Maschinensystem. Da brauchen wir wieder nochmal eine Mannschaft, die nochmal den Keller separat macht oder den Weinberg separat macht. So mit dieser Größe kommt man auch ebenso parat. Das kann man auch alles irgendwie alleine überblicken zumindest. Nicht alleine machen, wir sind nicht allein. Wir haben ein tolles Team hier im Weingut, so 7, 8 festangestellte Mitarbeiter, aber man kann das im Grunde genommen noch irgendwie regeln und irgendwie überblicken.
Profitierst du in Saarburg, also oder vom Saarburger Tourismus? Ich meine, Eil ist ja jetzt nicht weit weg von Saarburg, ist ja direkt um die Ecke. Ist es eher so der Tourismus, der die Leute auf deinen Wein bringt, oder ist das eher ein geringerer Prozentsatz und du sagst, meine Weine verkaufe ich eigentlich am meisten im Ausland und in der Gastronomie?
Ich muss sagen, dass wir jetzt persönlich im Weingut Lauer eigentlich von der touristischen Seite kamen. Schon also ich bin jetzt die fünfte Generation, die mit Gastronomie eigentlich in Kooperation groß geworden ist. Also immer Wein und Beherbergung beziehungsweise eben Restauration. Und das habe ich jetzt als fünfte Generation nicht mehr geschafft. Also ich habe das abgegeben. Aber alle Vorgänger vor mir, die haben immer gemeinschaftlich dann eben ja, die Gäste, die den Wein gerne genossen, auch bewirtet und auch dafür gesorgt, dass sie gut schliefen nach reichlichem Zuspruch.
Das heißt, das Weinrestaurant und das Hotel macht ihr jetzt gar nicht mehr selbst.
Das machen wir nicht mehr selber. Es verpachtet ein sehr, sehr weinaffines Pärchen, kann ich sehr empfehlen. Das sind Leute aus der Sterne-Gastronomie, die gesagt haben, ach, wir möchten gerne einfach gut und ehrlich kochen und das machen die also hervorragend. Diese Kombination ist natürlich sehr schön. Deswegen sind natürlich Touristen hier, ja, gehen hier ein und aus und wir empfangen natürlich gerne hier diejenigen Leute, die sich eher für so ein bisschen individuellere Weinerlebnisreise begeistern können. Das ist jetzt, Dieser ist jetzt nicht das Mallorca des Weinbaus. Das ist also ist schon weit entfernt von der Drosselgasse in Rüdesheim. Aber nichtsdestotrotz ist das eben auch vielleicht auch ein Vorteil manchmal, wenn man eben sich für ein bisschen mehr Kulinarik interessiert oder sowas, ist diese Gegend ja sowieso sehr zu empfehlen. Ja, mit
Ja,
viel.
hier gibt es ja Unmenge an Gastronomie. Also das ist ja Wahnsinn. Also finde ich echt toll. Also diese gastronomische Dichte, das ist ja was, was man mittlerweile auf dem Land anderswo vermisst, dass man das gar nicht mehr findet. Man muss dann, wenn, in die Großstadt und da kannst du das schon gar nicht mehr bezahlen. Aber so ehrliche, gute Küche, tolles Handwerk findet man bei euch in der Gegend tatsächlich, Gott sei Dank, noch zuhauf. Wie ist es mit Ausland, deine Weine im Ausland?
Ja, also ich muss sagen, also ich bin eben gekommen von einem eigentlich fast hundertprozentigen nationalen Vertrieb und nationalen Absatz im Jahr 2006. Und heute haben wir etwa, ich würde mal schätzen, so 65% Exportanteil. Das ist natürlich auch der geografischen Lage der Saar geschuldet. Also damit sind wir nicht alleine, sondern hier sind ja viele Kollegen, wir haben sogar noch viel, viel höhere Exportanteile. Die Saar und auch die Mittelmosel, also diese Bereiche, die sind ja relativ weit weg von irgendwelchen finanzstarken Zentren. Also da sind wir, also da sind die Kollegen in Rheinhessen oder sowas oder im Rheingau natürlich viel besser gestellt. Da sind die großen Zentren nicht weit weg. Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und so weiter. Also da sind wir hier im Grunde genommen auf verlorenen Posten. Das war aber schon immer so.
Ja, gut, mittlerweile ist es ja so, dass eher die finanzstarken hier Weingüter übernehmen bei euch an der Saar, ne? Nehmen wir hier von
Natürlich.
Otegrafen mit Jauch oder nehmen wir hier Van Volxem, ne? Also das ist ja mittlerweile auch so bei euch.
Es gibt ja hier sehr schöne Weingüter, ne? Also von den Anfängen des Saarweinbaus, muss ich sagen, herkommend ist natürlich die Saar prädestiniert für diese schönen Herrenhäuser, für die schönen, sagen wir mal, auch schmuckgelegenen Weingüter, ne? Die so von damals in den 1830er, 1840er Jahren von den großen Bankiers und Industriellen aus Trier, von preußischen hohen Beamten und sowas geführt und gekauft wurden. Und diese Weingüter, die sind natürlich heute begehrte Objekte. Ne? Also das ist genau diese Geschichten von Volxem oder Otegrafen etc., die genannten, die fallen natürlich da alle drunter. Ne? Also klar, die Saar ist sehr attraktiv, es ist noch nicht überlaufen, ist noch so ein kleiner Geheimtipp, etwas ja, aus dem Dornröschenschlaf erwachend, sage ich mal, aber es ist eben noch nicht vollends sag mal, erschlossen.
Voll jetzt erschlossen.
Ja, also wenn der Thomas Gottschalk noch Bock hat, wir hätten noch ein paar Weine
Genau, kann er sich dann mit mir auch betteln, ja, so wie die das ja immer
da.
machen. Ja, du bettelst dich ja auch gerne. Ne? Du bist ja also auch einer, der gerne mal provoziert oder sich mit dem einen oder anderen anlegt. Da ist doch immer noch dieses Verfahren anhängig, wo du irgendwie der Aufsichts- und Dienstdirektion und mit der EU dich am Rangeln bist. Da geht es um die Sektkapseln oder so. Vielleicht kannst du das mal genau erklären, was es dir da geht.
Ja, es geht da eigentlich um ein relativ, würde ich mal sagen, für den Konsumenten relativ einfach zu beantwortende Frage: Muss auf einer Sektflasche unbedingt eine Plastik- oder Aluminiumfolie oben drauf sein? Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit irgendeinem Konsumenten, irgendeinem Kunden, der hier eine Flasche Sekt bei uns kauft, Cremant, whatever, spreche, dann sagt er, selbstverständlich muss das nicht drauf sein. Nee. Also vollkommen, da gibt es nie eine Frage. Selbstverständlich ist das Müll, den man nicht unbedingt braucht. Also klar, die Leute haben sich keine Gedanken drüber gemacht, die sagen, ich nehme das auch mit, dieser Folie, ich nehme das aber genauso gerne ohne diese Folie. Und dieser Umstand, der hat uns also schon lange umgetrieben und sagen wir mal, seit ein paar Jahren sind wir doch drauf und dran, alles umzustellen auf Nachhaltigkeit. Und da ist diese Folie eine der ersten Geschichten, die weggefallen ist. Also ich habe von meinem Vater eine Flaschenausstattung übernommen mit allem Primborium, allem Pipapo, Goldkapsel und Blaulicht obendrauf. Und das haben wir alles weggemacht. Also bei uns gibt's auf dem Wein keine Kapsel mehr und chronologisch oder in dieser Analogie dann eben auch keine Kapsel auf der Sektflasche. Und jetzt gibt es aber eine Verordnung in der EU, die besagt, dass auf einem Schaumwein eine Sektkapsel drauf sein muss. Da haben wir erstmal große Augen gemacht. als uns das jemand erzählt hat, da habe ich dann auch blöd geguckt, habe gedacht, das ist also tatsächlich nicht irgendwie freigestellt, das ist tatsächlich ein Zwang. Und dann wurde das mit Ja beantwortet. Mir wurde der Verordnungstext vorgelegt und da habe ich mich also mit einigen gleichgesinnten Kollegen hier an Saar-Mosel, aber auch deutschlandweit, kurzgeschlossen und wir haben gemeinsam gesagt, nee, da müssen wir dann rechtlich gegen vorgehen. Zunächst haben wir versucht, die großen Kellereien und die großen Erzeuger in Deutschland mitzunehmen, also nach. Das gibt so einen Sekthersteller mit so einer roten Kapsel obendrauf. Der an ein Märchen erinnert, ja. Gibt aber auch so welche, die so ganz, ganz trocken sind.
So in Rheinhessen unterwegs, ja.
Ja, zum Beispiel. Also auf jeden Fall gibt es große Big Player, die, wo wir gesagt haben, die müssen wir eigentlich ins Boot holen. Da können wir alle gemeinsam hier in Bombennummer abziehen, die nachhaltige Schaumweinerzeugung in Deutschland. Leider Gottes sind die Jungs und Mädels da ein bisschen zurückhaltender gewesen. Wir können das bis heute natürlich nicht so ganz nachvollziehen, aber haben gesagt, gut, okay, wenn die nicht mitziehen wollen, dann müssen wir zumindest klagen auf eine Liberalisierung. Das heißt, wir möchten einfach nur das Recht haben, diese Kapsel ungeschoren weglassen zu dürfen. So simpel ist das. Aber das ist in der EU, tatsächlich wesentlich schwieriger, als man sich das vorstellt.
Ja, da kann ich wieder meinen Opa zitieren, der immer gesagt hat, der war ja Viehhändler und war viel im Schlachthof unterwegs und dann gab es dann die ganzen EU-Verordnungen, wo Schlachthöfe schließen mussten und so weiter. Er hat gesagt, die EU macht alles kaputt. Die macht uns alles kaputt, die EU. So hat der Opa immer gesagt. Aber gut, man muss halt dann mal jemanden finden, der auch Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, der auch Lust hat, mal was zu arbeiten bei der EU. Sonst sitzen die ja meistens rum oder tragen sich in irgendwelche Listen ein und gehen dann schön essen. Also sagt man ja so. Aber die meisten Winzer machen das doch jetzt trotzdem, oder? Ich meine, du hast doch nach wie vor auf deinen Sekten oder Cremant, was du so machst, hast du ja keine Kapsel drauf.
Ich habe keine Kapsel drauf. Ungefähr 100 Mitstreiter aus ganz Deutschland haben auch keine Kapsel auf ihren Sektflaschen drauf. Und die haben das bisher illegal getan. Wir haben allerdings jetzt einen Status quo erreicht, der so lautet, da die EU über ein Gesetzgebungsänderungsverfahren nachdenkt. Ne? Also die Europaebene soll eben jetzt eruiert werden, ob man diese Geschichte doch tatsächlich braucht, angesichts, Ressourcenknappheit etc. Macht halt ja durchaus Sinn, sich mal Gedanken zu machen über seine eigenen Verordnungen, was man da den Bürgern und der Wirtschaft zumutet. Also deswegen haben wir eben jetzt einen Rechtsstreit, der ausgesetzt wurde von staatlicher Seite und von unserer Seite. Einstimmig beschlossen und jetzt sind wir in so einer Grauzone. Es wird im Moment nicht strafrechtlich verfolgt und damit dürfen wir jetzt erstmal weiter unsere Sektflasche nachhaltig, nämlich ohne PE-Folie mit Aluminiumbegasung ausstatten, und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht für uns.
Ja, aber ich habe mich schon gewundert, ich war auch letztens hier beim Peter Mertes in Kanzem und der hat auch keine Kapsel da drauf. Na, da gibt's auch die Sektflaschen.
Ja,
und du brauchst es auch nicht. Wichtig ist doch das, was da drin ist. Ja, also darum geht's doch. Was will ich mit dem extra Müll da?
Wir haben ja einen super Lauf, muss ich sagen, mit den deutschen Schaumweinen, die tatsächlich auf dem Vormarsch. Wir haben unheimlich viel gearbeitet. Also ich bin jetzt im Rahmen des VDPs natürlich mit involviert gewesen, beziehungsweise wir durften das alle begleiten. Dieses neue Sektstatut, also man möchte auch zeigen, dass wir uns nicht ganz geschlagen geben. Die Champagne bekommt nicht den ganzen Ruhm und alle Lorbeeren, sondern ein paar dürfen auch hier in Deutschland die deutschen Schaumweine schmücken.
Ja, ich finde sowieso, dass wir da ganz vorne dabei sind. Da brauche ich jetzt nicht irgendwas aus dem Ausland da unbedingt. Also ihr macht ja wirklich hochwertige Sachen und das auch zu einem tollen Preis, zu einem tollen Kurs.
Ja, aber im Verhältnis zu Champagner sind wir natürlich unschlagbar gut.
Ja, wir kommen ja jetzt zu unserem Lieblingsmoment.
Und das gibt's zu gewinnen.
Da freuen sich nämlich hier immer alle. Es gibt was zu gewinnen. So, welchen Wein gibst du hier in die Verlosung rein?
Also das ist diese eine besondere Flasche, die wir ausgedacht haben. Ja. Das ist die, also das ist ein Versteigerungswein. Oh. Ich möchte das kurz erklären. Das ist also ein ganz toller Wein. Ist ein 2021er, also kein ultra gereifte Flasche, ist ganz frisch, aber ist der teuerste trockene Wein auf der diesjährigen Versteigerung in Trier gewesen, ist also Lambertskirch, großes Gewächs.
Du kriegst gerade WhatsApp-Nachrichten hier bei dir, da geht's gerade voll ab.
Ja, ich schmeiß das Ding mal gerade aus dem Fenster. Also Lambertskirch, großes Gewächs, Jahrgang 2021. Lambertskirch ist eine kleine Lage direkt unmittelbar an der Saar, ehemals neben der alten Lambertuskapelle, der Filialkirche hier in Eil. Und wir haben diese Flasche in Magnum, beziehungsweise diesen Wein in Magnumflaschen gefüllt und auch in 0,75er und haben die also zur Versteigerung gegeben, weil es dann nur so ganz wenige von gab. Der Wein ist so toll gewesen, wir waren also so begeistert von diesen paar Litern, die es davon gab, und der war so knapp, da wir gesagt haben, den können wir nicht einfach so, sondern den müssen wir versteigern. Das heißt, Leute, schlagt euch drum, wer am meisten bietet, kriegt eben am meisten davon. Das ist das Prinzip der Versteigerung, so dass wir letztendlich natürlich nicht das große Problem haben, das zuzuteilen nach, ich weiß nicht was, wer den schönsten, wer das schönste Auto hat oder wer den dicksten Geldbeutel oder wer die tollste Zunge.
Ja, schon klar.
Oder wer mir die größten Komplimente macht, was soll ich denn machen? Ne? Ja. Also deswegen ist die Versteigerung eine äußerst faire Geschichte. Wir finden das also ganz ganz tolle Institution. Es war die 136. Versteigerung des Großen Rings in Trier. Mhm. Und da ist die Flasche also unter den Hammer gekommen. Es gab 150 Magnumflaschen und eine davon habe ich also in meinem eigenen Keller gebunkert und die verlosen wir hier. Das ist also ein Wein, der für 200 Euro netto da, also der Handel gefallen ist. Und da kommt dann noch Mehrwertsteuer, Kommissionsgebühr normalerweise drauf, dann, ich weiß nicht. Die kostet hinterher so irgendwann 235 Euro, so was in dem Dunstkreis.
Ach, mein lieber Mann, da lässt sich der Florian Lauer hier nicht lumpen, mein lieber Mann.
Nee, also wenn da gibt's das richtig Gutes. Und das ist auch ein absoluter Erstlingswerk. Das ist das erste Mal, dass dieser Weinberg eben einen trockenen Wein hervorbringen durfte, weil bisher gab es immer nur Kabinette oder Spätlesen, restsüßer Natur. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollten einfach mal wissen, wie schmeckt denn der Wein, wenn man ihn trocken ausbaut. Und weil der so besonders ist, habe ich gesagt, diese Flasche, das ist doch was für den Kunst des Podcasts.
Also das finde ich großartig. Vielen herzlichen Dank, dass uns diese Ehre hier zuteil wird, dass wir diese Versteigerungsmagnum-Flasche hier weitergeben dürfen. Ihr könnt mitmachen unter podcast.kunze.tv. Da geht ihr auf die Seite, gebt da eure Kontaktdaten ein und das Übliche. Und dann gibt es ja immer eine Frage zu beantworten. Und die Frage lautet, wir haben uns drüber unterhalten, der Florian Lauer und ich, wir haben in diesem Podcast gesprochen über eine spezielle Lage, eine besondere Lage in Eil, die nennt man die, ja, das bitte eintragen, wie diese Lage heißt. Und haben wir ziemlich am Anfang gemacht, wo wir drüber gesprochen haben. Wer das weiß, trägt das bitte ein und dann nehmt ihr teil an der Verlosung dieser großartigen Versteigerungs-Magnum-Flasche. Und da drücke ich euch jetzt schon die Daumen. Florian, dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin bei deinem Schaffen. Du bist ja hier gerade mega überall im Gespräch und bist also super erfolgreich. Und noch erfolgreicher wirst du ja sein, wenn du in die Geschichte eingehst, derjenige, der es mit der EU aufgenommen hat und dafür gesorgt hat, dass wir für alle Zeit keine Kapsel mehr bei den Sektflaschen brauchen.
Das wäre natürlich sehr schön. Da würde ich mich
sehr freuen. Also, Florian, dann danke dir fürs Gespräch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende, eine tolle Woche. Aber das Wichtigste, vergesst nicht, immer volle Gläser.
Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-monkey.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.